Hallo und herzlich willkommen zum Frühstück-Talk des BDCAP. Heute mit Felix Ostwald vom CODEPT. CODEPT verbindet Warehouse mit Händlern und Warehouse mit Last Mile. Und ihr macht auch noch Tendermanagement, Felix. Herzlich willkommen heute Morgen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, hier sein zu dürfen.
Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich. Eigentlich ist das Warehousing ja von der letzten Meile Logistik so doch ein bisschen entfernt von den CAP-Diensten, außer dass größere CAP-Dienste dort was abholen. Vielleicht sagst du eingangs ein paar Worte, was ihr genau macht, und dann steigen wir in das Thema ein.
Genau, ja, dann erst nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin generell ein großer Fan von Podcasts und ich habe mir natürlich auch schon einige andere eurer BDCAP-Frühstückstalk-Folgen angehört und freue mich jetzt auch selber dabei sein zu dürfen. Ja, dann würde ich erstmal ein paar Worte vorweg zu mir selber sagen. Mein Name ist, wie gesagt, Felix Ostwald. Ich habe vor guten 2 Jahren zusammen mit meinem Geschäftspartner Jonas Kuhnwald haben wir CODEPT gegründet, haben uns dann noch als Verstärkung in den Hintergrund den mittelständischen Maschinenbauerkonzern, die Bäumer Group aus dem Münsterland, dazugeholt. Und ich persönlich habe vorher viele Jahre als Logistikprojektmanager in der E-Commerce-Logistik gearbeitet, unter anderem bei Zalando und bei Otto. Ich bin sozusagen bei uns der Logistik-Part. Jonas ist bei uns der technische Teil. Er hat viele Jahre als technischer Produktmanager ebenfalls im E-Commerce gearbeitet. Wir haben uns tatsächlich vor vielen Jahren zusammen beim Berliner Startup Contorion kennengelernt, wo ich mich um die Auswahl des Logistikdienstleisters gekümmert habe und Jonas um den technischen Teil, um die Integration. Und das war damals schon ein recht großes Problem mit der technischen Integration, die einfach sehr, sehr lange gedauert hat, wahnsinnig viel Geld gekostet hat und am allerschlimmsten zu viele Entwicklerressourcen verschlungen hat. Und da haben wir uns dann gedacht, daraus bauen wir jetzt unser eigenes Logistik-Startup auf. Und da ist eben CODEPT daraus entstanden. Wir sind eine cloudbasierte E-Commerce-Logistik-Plattform, die flexibles Warehousing und Fulfillment in ganz Europa anbietet. Wir bieten Händlern mit einer einzigen Schnittstelle Zugang zu einem großen Netzwerk an Logistikdienstleistern. Und für Logistikdienstleister vereinfachen und standardisieren wir die sonst recht teure, kostenintensive und aufwendige Integration neuer Händlerkunden. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit haben wir ein sehr großes Netzwerk an circa 240 Logistikdienstleistern in ganz Europa, auf das wir zugreifen können, und bieten Händlern eben, wie gesagt, mit einer einzigen Schnittstelle Zugang zu diesem gesamten Netzwerk. Und unser Fokus liegt dabei vor allem auf dem Finden, dann dem Verbinden und eben dem Optimieren des passenden Dienstleisters für unterschiedliche Ansprüche.
Ja, wenn du von 240 Logistikdienstleistern sprichst europaweit, sind das Warehouse-Anbieter und nicht Unternehmen, die auf der letzten Meile fahren?
Alles zusammen. Also wir haben eine ganze Menge Warehouse-Anbieter im Portfolio. Das ist auch so ein bisschen unser Kerngeschäft, mit dem wir gestartet sind. Wie ich eingangs gesagt hatte, ich habe viele Jahre im Logistik-Projektmanagement immer mit dem Fokus auf Warehousing und Fulfillment gearbeitet. Da sind wir über dieses Problem gestolpert sozusagen. Deswegen war das für uns irgendwie ein logischer erster Schritt, das anzugehen. Haben dann aber im Verlauf der letzten 2 Jahre gemerkt einfach, dass dieses Problem nicht nur im Fulfillment besteht, sondern dass Schnittstellen eben auch in angrenzenden Teilen in der Supply Chain einfach immer wieder zu einem Wachstumshindernis kommen. Und haben dann sukzessive angefangen, auch Letzte-Meile-Dienstleister und CAP-Dienstleister zu integrieren. Und in diesen 240, zu denen wir da Zugang haben, sind auch CAP-Dienstleister mit drin.
Das soll heute so ein bisschen unser Schwerpunkt sein, das Thema Verbindung von Warehouse und letzter Meile. Der BDCAP vertritt ja ungefähr 2.500 Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die insbesondere auf der ersten und letzten Meile dann tatsächlich auch fahren, sind nicht die großen Netzwerke, und das ist für uns natürlich besonders spannend. Wie regional agile, aktive CAP-Dienste direkt aus den Warehouse-Sendungen quasi zur Zustellung übergeben bekommen können, ohne dass dazwischen nochmal ein Netzwerkanbieter ist. Und da ist die Frage, wenn man das angeht oder wenn du das beschreibst, habt ihr das wahrscheinlich jetzt integriert für die großen Netzwerkanbieter, DHL, DPD, Hermes und Co. Es wird aber ja für uns insbesondere dann spannend, wenn der Berliner CAP-Dienst aus dem Lager, was vor den Toren von Berlin ist, die Ware direkt abziehen kann und zustellen kann und dort dann auch den Vertrag direkt halten kann. Wie stellten ihr euch zu diesem Thema auf?
Wir sehen das Thema als sehr wichtig an. Das ist bei uns auch eine recht neue Entwicklung des Produktportfolios. Wir haben jetzt tatsächlich vor einigen Monaten den ersten Vertrag mit lokalen Dienstleistern abgeschlossen. Das werden wir in Zukunft auch einfach stark ausbauen, weil wir einfach der Auffassung sind, dass der Trend in der, vor allen Dingen im Fulfillment und im Warehousing immer mehr zu dezentralen Logistiknetzwerken sich hin entwickelt. Viele der, vor allem der größeren Handelsketten, die eben schon eine physische Infrastruktur an physischen Geschäften in den Städten haben, werden zukünftig diese Geschäfte auch als Mikro-Hubs, als Mikro-Fulfillment-Zentren nutzen. Wir sind gerade dabei, ein Pilotprojekt mit einem recht großen Sportartikelhersteller zu machen. Wir betreiben momentan ein zentrales E-Commerce-Warehouse, mit dem alle E-Commerce-Bestellungen zentral in Deutschland bedient werden. Und es macht für die einfach keinen Sinn, wenn ein Kunde, der in Berlin wohnt, sich online was bestellt und das dann eben aus einem Warehouse in Süddeutschland nach Berlin geschickt wird, wenn der Hersteller eben einfach einen riesengroßen physischen Laden mitten in Berlin hat, von dem er das Produkt ebenso gut direkt zum Kunden schicken könnte. Aus unterschiedlichen Gesichtspunkten macht das Sinn. Das ist natürlich deutlich kostensparender, weil eine viel kürzere Strecke zurückgelegt werden muss. Andererseits ist natürlich die Laufzeit deutlich kürzer. Der Kunde erhält sein Produkt deutlich schneller und früher und ist natürlich entsprechend zufriedener und glücklicher, dass er sein Produkt schnell in den Händen halten kann. Und um eben genau diesen letzten Teil des Auslieferungsvorgangs bedienen zu können, von dem Geschäft bis hin zum Kunden. Da das machen natürlich die ganz großen DHLs, DPDs und Hermes dieser Welt, die gehen nicht zu einem Geschäft am Alexanderplatz, holen da ein einzelnes Produkt ab und bringen es zu einem Kunden. Da muss man sich eben mit den sehr spezialisierten und lokalen Dienstleistern verbinden. Deswegen sehen wir das als sehr wichtigen Trend und werden es in Zukunft enorm ausbauen.
Nach eurer Ansicht, wie soll denn diese Verbindung aussehen? Also ich stelle mir jetzt vor, es gibt einen Hersteller, der sitzt in Passau und möchte jetzt, hat ein Warehouse oder hat quasi diese dezentrale Lagerstruktur in Berlin auch. Und jetzt gibt es Kunden in Berlin, die beliefert werden müssen. Wie findet denn der Dienstleister aus Passau einen CAP-Dienst in Berlin?
Da gibt es unterschiedliche Wege. Wir haben mittlerweile einen Optimierungsalgorithmus für den CAP-Dienstleister entwickelt, bei dem, wenn der Händler an unsere Plattform angeschlossen ist und unseren Service eben nutzt, er übergibt uns dann die Bestelldaten und unser Algorithmus schaut sich sofort an, was sind das für Produkte, wo sind die gerade gelagert, wo sollen die hingeschickt werden und welcher Letzte-Meile-Dienstleister ist dafür der Beste. Dieser Algorithmus ist tatsächlich vom Kunden aus selbst bestimmbar. Er kann selber festlegen, soll es jetzt nur rein auf Kosten optimiert werden, also sprich immer der günstigste Letzte-Meile-Dienstleister ausgewählt werden, oder sind eben Faktoren wie Kundenzufriedenheit, der eine Dienstleister ist in gewissen Postleitzahlenregionen einfach schneller als der andere, dass sowas da auch mit reinkommt. Und wenn die Regeln entsprechend festgelegt sind, dann wählt unser Algorithmus immer vollkommen automatisiert den richtigen Dienstleister aus, der das dann zum Kunden schicken soll.
Und da will ich kurz einhaken, wie kommen die Dienstleister aus Berlin? Ich sag mal, es gibt jetzt eine Auswahl von vielleicht 10, die das machen würden. Wie kommt der bei euch in den Algorithmus rein?
Dafür müssen wir natürlich einen Vertrag mit dem haben. Also Dienstleister wenden sich auch schon an uns, weil sie eben Teil des Netzwerks werden möchten. Wir machen natürlich aber auch Vertrieb in Richtung der Dienstleister und nicht nur in Richtung der Händler. Und eben diese lokalen Letzte-Meile-Dienstleister ist für uns jetzt vor allen Dingen im nächsten Jahr ein sehr, sehr wichtiges neues Segment, das wir eben erschließen wollen und weiter erschließen wollen und gehen da natürlich sehr proaktiv auf die Dienstleister zu. Und wir sind ja auch Mitglied im BDCAP. Da haben wir natürlich auch schon einige Kontakte geknüpft und vernetzen uns da natürlich immer mehr mit der Szene.
Genau, was wir da in der letzten Corona Lockdown im Frühjahr angelegt haben, ist einen sogenannten CAP-Finder, wo sich CAP-Dienste registrieren können und sagen können, in der Region erbringe ich die und die Dienstleistung. Das wäre natürlich eine spannende Logik, wenn wir das da verknüpfen, auch mit einer einheitlichen Schnittstelle für die Stammdaten und Servicearten der CAP-Dienste. Jetzt hattest du das Thema Vertrag schon angesprochen. Wie stellt ihr euch das vor? Du sagst, ihr macht einen Vertrag mit dem CAP, mit dem regionalen CAP. Dann habt ihr ja irgendwann vielleicht 100 Verträge in den Regionen oder noch mehr.
Und
jetzt bin ich wieder bei dem Versender aus Passau. Macht der dann einen Transportvertrag mit euch oder wie ist dann das Vertragsverhältnis zwischen dem Versender und der Transportdienstleistung?
Mhm. Das machen wir. Wir sind ein reiner Software-Dienstleister. Wir werden immer nur die Daten durch die Gegend schubsen sozusagen, die Daten nehmen, standardisieren und eben in den gewünschten und passenden Formaten für alle Teilnehmer weiterverteilen. Aber wir wollen uns niemals in die Vertragsbeziehung zwischen Händler und Logistikdienstleister einmischen. Also wir sind einfach der absoluten Auffassung, dass das ist eine so enge Verbindung, die wirklich wahnsinnig wichtig ist, weil da eben Waren in großem Wert durch die Gegend geschickt werden, dass es da immer einen direkten Vertrag zwischen den beiden Parteien geben muss. Also es gibt diverse andere Modelle, es gibt ja auch viele andere Logistik-Startups, die das anders machen und eben Logistikdienstleistungen bei großen Dienstleistern einkaufen, die dann konsolidieren und mit einem gewissen Aufschlag weiterverkaufen. Da glauben wir persönlich nicht dran. Logistik ist generell nicht das margenstärkste Geschäftsmodell, deswegen halten wir nicht viel davon, uns da noch oben drauf zu setzen. Und wie gesagt, eben der Serviceanspruch ist einfach eben ein ganz anderer. Wir wollen da niemals mit dem Logistiker irgendwie vorwegnehmen, einen direkten Vertrag mit seinem Händlerkunden zu haben.
Ja, ja. Wenn wir das jetzt mal davon ausgehen, dass der Versender und der Logistikdienst vor Ort, der CAP-Dienst, sich gefunden haben, dann geht es ja an den Datenaustausch. Mhm. Da sind wir ja auch seit diesen Tagen jetzt. Mitte November hatten wir das Kick-Off für die Initiative Offene CAP-Standards. Das greift ja da super ineinander, deshalb seid ihr da auch dabei. Es geht ja dann darum, dass quasi das Label, dass der Datensatz für die Sendung und dass die Sendungsnummer, egal in welcher Region und egal mit welchem CAP-Dienst, eine einheitliche Struktur aufweist, damit man das Ganze standardisiert, auch skalieren kann. Das wird dann spannend, wie wir in dieser Initiative da zusammenarbeiten und diese Logik quasi dann gemeinsam auch aufsetzen und auch ihr sie dann implementieren könnt. Wie macht ihr das gerade, wenn du sagst, ihr habt schon einen regionalen oder ihr habt da jetzt angefangen, eine Handvoll, ich weiß nicht wie viel, macht ihr da eine individuelle Anbindung, um die Daten zu übergeben? Ist das eher auf Papier basiert, dass es einen Lieferschein gibt und dann fährt er los? Wie ist das im Moment organisiert?
Das ist tatsächlich, wir passen uns da komplett an unsere Kunden an. So wie die uns die Daten übergeben wollen, so nehmen wir die auch an. Also im Idealfall, die bevorzugte Variante ist eigentlich immer per IT-Schnittstelle, also eine sogenannte API. Da gibt es aber diverse, vor allen Dingen bei den kleineren Dienstleistern, die da technologisch nicht so fortschrittlich sind, dass sie sowas anbieten können. Da geht es oft per CSV-Datei, manchmal wird auch eine E-Mail hin und her geschickt. Fax haben wir tatsächlich noch nicht, aber auch das sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Dann gibt es einen Emulator, wie wir das Fax irgendwie ausparsen und die Daten rausziehen. Das geht auch. Aber genau das ist sozusagen unser Brot- und Buttergeschäft. Also Datenaustausch in unterschiedlichsten Formaten so zu standardisieren, vereinheitlichen und das den entsprechenden Vertragspartnern so weiterzugeben und zurückzugeben, wie sie das gerne hätten.
Ja, ja. Ja, vielleicht können wir ja die Fax-Variante in diesem Digitalisierungsschritt mit dem Rückenwind von Corona mal überspringen.
Das ist auch kein präferiertes Szenario. Also ich glaube, wenn Jonas, der ja den technischen Teil bei uns abbildet, hört, dass ich das angeboten habe, dann kriege ich, glaube ich, was zu hören, weil er da, glaube ich, nicht so viel Lust drauf hat, das zu entwickeln. Aber ja, genau.
Und ich werde es nicht rausschneiden am Ende. Wenn wir jetzt gedanklich, haben wir quasi die Daten übergeben, idealerweise in dem Standardformat, aber natürlich bindet man auch die an, die das eventuell noch nicht haben. Jetzt ist für den Versender ja oft auch die Sichtbarkeit oder die Transparenz über die Lieferkette entscheidend. Das heißt, klar, wenn man nicht mehr einen Anbieter wie DPD oder DHL hat, der sozusagen das Thema Track and Trace abbildet, wie stellt ihr euch vor, diese Sichtbarkeit des Zustellstatus etc. Sicherzustellen?
Na, also wir machen es aktuell so, dass wir kriegen natürlich von den ganzen Letzte-Meile-Dienstleistern, die wir integriert haben, kriegen wir natürlich immer auch die Rückmeldung über jeden einzelnen Abgabepunkt. Also wenn das im Prinzip im Lager abgeholt hat, dann kriegen wir darüber eine Benachrichtigung, wenn es im Hub eingetroffen ist, wenn es sortiert ist und dann eben auch in die Zustellung geht. Und das geben wir natürlich auch an unsere Händlerkunden zurück. Also die Daten geben wir eins zu eins direkt weiter. Wir sind allerdings kein Tool, das sich jetzt komplett darauf spezialisiert hat, die Auslieferung, den Auslieferungsstatus unterschiedlicher Letzte-Meile-Dienstleister bildlich darzustellen. Da gibt es andere Anbieter am Markt, die sich diesem Thema angenommen haben. Wir geben im Prinzip die Tracking-Daten, die der Versanddienstleister bereitstellt, die geben wir zurück. Aber wir visualisieren das jetzt nicht nochmal on top.
Jetzt komme ich doch nochmal aufs Fax. Das wird dann natürlich schwierig, wenn die Tracking-Daten per Fax dann kommen. Dann wird das mit den Parsen noch ein bisschen aufwendiger.
Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen aufwendiger, definitiv. Aber unmöglich ist auch das nicht.
Ja, ich denke, das ist auch eine Riesenchance für dezentral organisierte mittelständische Netze, wenn es gelingt, dass sie die Tracking-Stati dann auch digital zurückgeben können. Und idealerweise hat nicht jeder seine eigenen Tracking-Status-Meldungen zu den einzelnen Bereichen, sondern es gibt da auch einen Standard, was ja ebenfalls in der Arbeitsgruppe oder in der Initiative aufgesetzt wird, haben wir da natürlich auch einen super Aufschlag.
Ja, ich denke auch, das ist ein sehr, sehr gutes Thema an, das ihr da initiiert habt, weil das einfach, ich glaube, da haben viel zu viele Jahre sind vergangen, in denen Dienstleister, die eine ähnliche Dienstleistung erbringen, da jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat, statt dass sich alle mal zusammentun und wirklich einen gemeinsamen, einheitlichen Standard definieren, der dann letztendlich der gesamten Branche weiterhelfen wird. Deswegen glaube ich, ist ein sehr gutes Thema, was ihr da angestoßen habt.
Ja, sehen wir auch jetzt mit gut Schwung, trotz Krise oder gerade wegen der Krise mit gutem Schwung gestartet, weil die Köpfe natürlich für sowas auch offener sind.
Auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt gedanklich mal, wir haben sozusagen, der Cap wurde gefunden. Du hattest vorhin auch gesagt, finden, verbinden, optimieren. Also der Cap wurde gefunden. Das Ganze passiert auch in der optimalen, mit dem optimalen Partner. Er wurde dann verbunden, das heißt, die Sendungsdaten, ein Label ist gedruckt und es gibt auch die Tracking-Daten zurück. Dann kommt ja als letztes das Thema Abrechnung. Das ist halt am Ende, steht vielleicht noch nicht im Fokus. Wie seht ihr das Thema Abrechnung dann am Ende gelöst? Ich stelle mir jetzt wieder den Dienstleister in Passau vor, der vielleicht in 10 Regionen direkt ausliefert und dort jeweils mit 2 bis 3 Caps zusammenarbeitet, dann hat er 20 bis 30 Vertragsverhältnisse. Wie seht ihr dann das Thema Abrechnung?
Ja, das ist ein sehr gutes und sehr wichtiges Thema. Letztendlich wollen ja alle irgendwie Geld damit verdienen und möchten so wenig wie möglich Aufwand mit dem Erstellen von Rechnungen und dem Kontrollieren von Rechnungen haben. Deswegen das zu standardisieren, so dass alle Rechnungen auch automatisiert geprüft werden können und da alle im Bilde sind, ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist aber tatsächlich nichts, was bei uns jetzt konkret auf der Produkt-Roadmap steht. Die ganzen Zahlprozesse, Bezahlungsprozesse, da hängt einfach nochmal eine ganz andere Komplexität dran und wir wollen uns eben einfach bisher komplett auf den reinen logistischen Datenaustausch eben fokussieren. Wir sind einfach der Meinung, wenn man zu viele Projekte gleichzeitig macht, dann wird keins davon so wirklich gut und deswegen machen wir lieber die Sachen, die wir machen, richtig gut und die anderen Sachen überlassen wir entweder anderen oder wenn wir irgendwann mal zu viel Zeit haben und das doch strategisch wichtig genug für uns wird, dann werden wir das auch mal angeben.
Ja, und bis dahin können wir, denke ich, da auch auf Partner zurückgreifen. Wir haben ja das Unternehmen JitPay auch mit in der Initiative, die genau dann die standardisierten Daten auch zur Abrechnung bringen. Und ich war überrascht, das ist ja ein Thema, was im Zweifel dann bis zu dem Punkt geht, dass man eine Banklizenz braucht, wenn man dann auch die Zahlungsströme verarbeitet. Ich denke, das Brett muss man nicht auch gleichzeitig noch bohren. Da verhebt man sich dann schnell.
Eben, das denke ich auch.
Ja, wenn du mal so, ich weiß nicht, 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate vorausschaust, seid ihr recht dynamisch unterwegs. Ich beobachte das auch immer, da läuft ja doch einiges bei euch. Was wäre so deine Wunschvorstellung, wie sich euer Marktauftritt, euer Netzwerk, euer Geschäft in der nächsten Zukunft, kannst du dann selber wählen, ob 6, 12, 24 Monate entwickelt.
Sehr gute Frage. Das sind auf jeden Fall sehr unterschiedliche Zeiträume auch. 6 Monate, da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg. Also in 12 Monaten wollen wir auf jeden Fall noch deutlich stärker in Europa verbreitet sein. Wir sind, als wir vor 2 Jahren gestartet sind, sind wir natürlich irgendwie erstmal in Deutschland bzw. in der DACH-Region gestartet, haben hauptsächlich erstmal deutsche Logistikdienstleister und Lagerstandorte angebunden, haben dann mit Österreich weitergemacht und sind dann in die Schweiz gegangen. Wir sind mittlerweile auch in diversen anderen europäischen Ländern vertreten, aber noch nicht in der riesengroßen Bandbreite, wie wir das eben in Deutschland oder in der DACH-Region schon haben. Das ist auf jeden Fall für uns ein sehr starker Fokuspunkt, einfach die europäische Expansion. Warum ist das für uns so wichtig? Wir glauben einfach, wie ich eingangs schon sagte, dass dezentrale Logistiknetzwerke einfach kein Trend ist, der demnächst wieder verschwinden wird. Wir glauben einfach, dass es ein langfristiger Trend ist, dass auch deutsche Händler in anderen europäischen Ländern einzelne kleinere Satellitenleger aufmachen werden, um eben schneller an den Kunden zu sein und um Versandkosten zu sparen. Und deswegen wollen wir da einfach unsere Infrastruktur noch deutlich intensivieren und ausbauen.
Jetzt hast du ja das Stichwort Internationalisierung sehr stark nach vorne gebracht. Wenn man das so von den anderen Startups hört, dann hört man parallel im gleichen Atemzug, wie viel Millionen Euro sie akquiriert haben, um die Internationalisierung durchzuführen. Kannst du sagen, wie ihr euch da aufstellt? Wie viel Millionen wollt ihr da reinstecken und wo kommt das Geld her?
Wie ich eingangs sagte, haben wir mit der Borma Group einen sehr, sehr großen Logistikkonzern im Rücken. Wie viel Millionen wir da reinstecken wollen, dazu gibt es in den nächsten 2 Wochen auch eine Pressemitteilung. Bis dahin musst du dich noch ein bisschen gedulden. Da ist aber okay, im Hintergrund eine ganze Menge passiert.
Dann war es zumindest die richtige Frage.
Da hast du auf jeden Fall den Daumen genau an die richtige Stelle gelegt.
Nur 14 Tage zu früh. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass noch genügend Zeit und Ressourcen übrig bleiben, um die Schnittstellen zu den regionalen Caps auszubauen und aufzubauen.
Also das wollte ich natürlich auch noch ansprechen. Also Internationalisierung ist ein Fokusthema für uns natürlich im Bereich Warehousing, im Bereich letzte Meile, was ja irgendwie ein ebenso wichtiger Teil unseres Produkts ist, ist auf jeden Fall der deutschlandweite Ausbau eben der regionalen Cap-Dienstleisteranbindung ein sehr wichtiges Fokusthema für uns. Da wir ein Berliner Unternehmen sind, sind wir jetzt erstmal im Berliner Raum auch einfach gestartet. Aber es gibt natürlich diverse andere große Ballungsgebiete in Deutschland, wo eben auch lokale Dienstleister unterwegs sind, die wir anbinden wollen und auch anbinden müssen.
Ja, da freue ich mich auf, das klingt, dass es ein spannendes neues Jahr wird. Ich freue mich darauf, dass wir da im nächsten Jahr, denke ich, das ein oder andere Thema gemeinsam umsetzen.
Davon gehe ich aus.
Den Markt dort gestalten können. Wir werden nach Kräften unterstützen. Es war mir wie immer eine Freude, heute mit dir zu sprechen. Es gibt irgendwie, egal ob man nach 2 Wochen oder nach 8 Wochen miteinander spricht, wieder neue Facetten und Neuigkeiten, die das Ganze spannend lassen. Und ja, dann wünsche ich, dass das alte Jahr, dass das jetzige Jahr, kann man so fast sagen, das alte Jahr für euch so erfolgreich zu Ende geht, wie es doch gelaufen ist, trotz Krise. Und dass alle genug Schwung im nächsten Jahr haben. Und wir haben natürlich in dem E-Commerce-Thema durch die Corona-Zeit durchaus neuen Schub bekommen, solche Dinge gut voranzutreiben. Und es gibt halt, also das, was ihr macht, da, wo wir uns auch bewegen, wird eher durch die Krise befördert und gepusht, als dass es verhindert wird. Insofern kann die Krise auch mal einen positiven Push für bestimmte Bereiche haben. Und den sollte man ja durchaus auch nutzen.
Absolut. Natürlich von meiner Seite auch vielen Dank. Macht mir auch immer wahnsinnig viel Spaß, mich mit dir zu unterhalten. Ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Und mit dem Thema Krise, da bin ich sehr deiner Meinung. So schlimm das auch alles ist, ich glaube, in jeder Krise steckt auch immer die Möglichkeit daraus, neues Potenzial irgendwie zu schöpfen und Dinge, die vielleicht früher nicht so gut angegangen wurden, dann doch endlich mal anzugehen, weil die Notwendigkeit einfach eine andere geworden ist. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeiten, die sich dadurch aufgetan haben. Wie du sagst, E-Commerce ist wahnsinnig gewachsen. Wird ja prognostiziert, dass Corona die E-Commerce-Industrie so stark hat wachsen lassen, wie es sonst für die nächsten 7 Jahre prognostiziert war. Da müssen natürlich auch die Logistikdienstleister das ganze Volumen entsprechend abwickeln können. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Jahr 2021. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an spannenden Projekten, die wir da angehen können. Und wir haben ja auch diverse Punkte, an denen wir zusammenarbeiten. Da freue ich mich drauf.
Ja, jetzt haben wir beide doch noch das Phrasenschwein ausgepackt und die Krise,
auf jeden Fall.
Die Krise als Chance bezeichnet. Einmal 5 € ins Phrasenschwein. Ja, Felix, danke.
Ja, ich danke dir.
Einen guten Start weiter in dem Tag. Ich mit meiner Weihnachtsmütze und ich habe sogar eine Decap-Tasse. Ihr habt dann nächstes Mal wahrscheinlich auch eine Codep-Tasse zum Frühstück.
Ja, diesmal habe ich es weihnachtlich gehalten in Rot, aber beim nächsten Mal gibt es dann auch eine Codep-Tasse.
Dann in einem halben Jahr oder so wieder, da gucken wir mal, wie weit die Themen gekommen sind. Ja, alles Gute für euch.
Oh ja, sehr gerne. Alles klar, danke Andreas. Tschüss.
Alles Gute, danke Felix.
Danke, ciao, ciao.
Dankeschön.
Das war der Frühstückstalk des BDCAP.